SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
8. August 869, der Todestag des fränkischen Königs Lothar II.
Wenn Prominente sich trennen, schaut die Welt gerne genüsslich dabei zu.
You know what, I think if you love someone enough, it just works.
Wenn du jemanden wirklich liebst, dann funktioniert es auch.
Ja, es ist die Promi-Trennung des Tages.
Und im September, da habe ich da überhaupt keine Spannungen gespürt, keine Anzeichen von irgendeiner Krise.
Und jetzt ist alles aus.
Es hat halt einfach nicht sein sollen.
Gerüchte, Tränen, öffentliche Schuldzuweisungen. Skandalträchtige Trennungen sind keine Erfindung der Neuzeit. Die hat es immer schon gegeben, auch im Mittelalter. Als der fränkische König Lothar II. Im Jahr 857 seine kinderlose Ehefrau Königin Teutberga verstieß, um seine Geliebte Waldrada zu heiraten und seinen unehelichen Sohn als Nachfolger einzusetzen, griffen die Chronisten empört zu Feder und Pergament und hielten alle schmutzigen Details für die Nachwelt fest.
Das, was Lothar Teutberga vorwarf, ist eine Geschichte, die auch wirklich heute die Boulevardpresse in Atem halten würde.
Dr. Linda Domen, Historikerin an der Universität Bonn, hat sich im Rahmen ihrer Doktorarbeit mit dem Ehedrama Lothars II. Befasst.
Dieser Ehestreit stellt so eine Verquickung von politischer Geschichte mit allgemeineren Fragen der Moral und hier auch ganz besonders der Sexualmoral dar. Und das hier wirklich mal so im Schlaglicht zu sehen, ist einfach unglaublich spannend.
Nachdem sich unser Herr, der überaus durchlauchte und glorreiche König Lothar, mit Zustimmung seiner Getreuen auf königliche Weise mit Teutberga in ehelicher Gemeinschaft verbunden hatte und Klagen der Zwietracht zwischen ihnen zu sprießen begannen, wurde diesem Fürsten von gewissen Leuten berichtet, dass die besagte Teutberga furchtbaren Frevel und Sünde als verborgene Wunde in der Seele wie im Körper trage, durch die sie Gott schwer erzürnt habe. Und daher sei sie seiner nicht würdig, noch sei es möglich, noch zieme es sich für ihn, sie länger in ehelicher Gemeinschaft zu haben.
Man musste schon schwere Geschütze auffahren, um sich damals von seiner Ehefrau zu trennen. Die Gerüchte kamen König Lothar gerade recht.
Teutberga, so wurde berichtet, habe mit ihrem Bruder Hugbert Unzucht betrieben. Und das schon vor ihrer Eheschließung mit Lothar. Das geschah in Form von männlichem Beischlaf zwischen den Schenkeln, so wie die Männer die Schande in Männern zu verrichten pflegen. Davon wurde sie schwanger und hat das Kind mit einem verbotenen Trank abgetrieben.
Die Vorwürfe, die Lothar gegen Teutberga erhob, waren auf jeden Fall widersprüchlich. Das war auch schon den Zeitgenossen bewusst.
Die bekannte Angelegenheit war hoch umstritten und zog weite Kreise. Teutberga und ihre Familie wehrten sich gegen die Kränkung und Bischof Hinckmar von Reims war absolut gegen eine Trennung. Er verfasste später ein ausführliches Gutachten.
De Devotio Lotharii Regis et Teutberga Reginae. Über die Ehetrennung von König Lothar und Königin Teutberga.
Aber viele Adlige unterstützten den König. Und dann waren da noch seine Brüder und Onkel, die ein ganz spezielles Interesse am Ausgang des Ehestreits hatten. Die moralische Frage war ihnen eher egal. Sie spekulierten darauf, dass die Trennung des Königspaares, das keinen legitimen Erben hatte, ihnen in die Hände spielte.
Lothars des Zweiten Königreich war ein schmales Filetstück im Herzen des ehemals riesigen Frankenreiches, das nach dem Tod Karls des Großen mehrfach geteilt worden war. Immerhin reichte dieses Lotharingien aber von Friesland über die Niederlande bis nach Genf. Auch die bedeutende Kaiserpfalz Aachen gehörte dazu.
Daher schielten alle, Lothars Brüder und seine Onkel, begehrlich auf das schmale Land, das nun in wirkliche Gefahr geriet, weil Lothar die Liebe über die Vernunft stellte.
Er war ein König, er hätte eben sein Haus in Ordnung halten müssen. Und man fragt sich auch wirklich, ob er schlecht beraten war. Er stellt sich eben ja selber in diesem Ehestreit als schwach dar, sowohl als Mann als auch als König. Und das war sicherlich sein großer Fehler.
Schon vor seiner Ehe mit Teutberga war Lothar, damals erst 16 oder 17 Jahre alt, der jungen, schönen Waldrada begegnet, einer Adligen aus dem Moselgebiet. Sie wurde seine Geliebte, aber von christlicher Heirat war erstmal keine Rede.
Waldrada und Lothar hatten einen gemeinsamen Sohn, Hugo, dessen Name schon seine illegitime Geburt verriet. Ein echter karolingischer Thronanwärter hätte Ludwig, Karl oder Lothar geheißen.
Lothar II. Brauchte aber einen legitimen Erben, um seine Krone vor dem Zugriff der habgierigen Verwandten zu schützen. Deshalb heiratete er 855 die fränkische Adlige Teutberger. Sie besaß in seinen Augen jedoch nur einen Vorzug. Ihr Bruder Hugbert kontrollierte die Alpenübergänge und sicherte ihn damit vor Angriffen aus Italien. Doch als Lothar mit dem König Italiens, der immerhin sein Bruder war, einen Bund schloss, verloren Teutbergers Verbindungen für ihn schlagartig an Wert. Ein Kind hatte sie auch noch nicht bekommen. Daher beschloss Lothar, sich von ihr zu trennen und Waldrada zur rechtmäßigen Gattin zu machen.
Königin Teutberger wehrte sich. Im Jahr 858 unterzog sie sich einem Gottesurteil, dem sogenannten Kesselfang. Dafür musste sie einen Gegenstand vom Boden eines Topfes mit siedend heißem Wasser fischen. Für hochrangige Personen gab es jedoch eine Ausnahmeregel. Die Probe konnte von einem Vertreter durchgeführt werden.
Der junge Adlige verbrannte sich mit Sicherheit dabei die Hand, aber darum ging es nicht. Das Gottesurteil zeigte sich im Heilungsprozess.
Wenn diese Wunde ganz normal verheilte, dann sprach daraus Gottes Wille. Und wenn sie eben eiterte, dann wurde deutlich, dass auch die Seele infiziert war und derjenige schuldig.
In diesem Fall verlief die Heilung problemlos und Teutberger galt als unschuldig.
Wenn Gott spricht, dann sollte die Sache ja wohl geregelt sein. Jetzt entsprach aber Gottes Entscheidung nicht ganz der Entscheidung des Königs.
Lothar nahm auf Drängen der Seinen die Gemahlin, die er verstoßen hatte, wieder auf. Doch ließ er sie nicht in sein Bett, sondern schickte sie in Gewahrsam.
Denn König Lothar zweifelte das Gottesurteil an und fand dafür verschiedene Gründe. Zum einen führte er an, Teutberger habe ja vor dem Gottesurteil gebeichtet und damit bereits Gottes Vergebung erlangt. Daher konnte die Probe gar nicht anders ausgehen.
Die andere Theorie, die die Runde machte, war die, dass Teutberger, während sich ihr Vertreter dem Gottesurteil unterzog, an einen anderen Mann namens Hugbert gedacht hätte, mit dem sie natürlich nichts gehabt hatte und deswegen das Gottesurteil bestanden wurde. Aber auch das wurde bereits von den Zeitgenossen als nicht nur absurd, sondern letztlich sogar als Gotteslästerung zurückgewiesen.
Der Ehekrieg tobte weiter, befeuert von allen Parteien. Lothar beharrte darauf, Waldrada zu heiraten und seinen Sohn Hugo zum Nachfolger einzusetzen. Seine Verwandten rieben sich schon mal die Hände.
So waren unter anderem Lothars Onkel Karl der Kahle, König von Westfranken, und Ludwig der Deutsche, König von Ostfranken, involviert, die beide schon relativ bald ihre Chance auf das Reich ihres Neffen witterten, wenn es dem eben nicht gelingen sollte, seinen Sohn von Waldrada zu legitimieren.
Und ein weiterer Akteur mischte sich lautstark ein. Der Papst höchstpersönlich verlangte, dass Lothar sich von Waldrada fernhielt, solange die Angelegenheit nicht endgültig geklärt sei. Die Kirche war ja gerade erst dabei, alte germanische Ehegesetze durch christliche Regeln zu ersetzen. Dazu gehörte auch die Unauflöslichkeit des Ehebundes.
Insbesondere Nikolaus I. ging es um eine Stärkung der päpstlichen Autorität. Zum einen gegenüber Lothar als einem christlichen König, zum anderen aber auch gegenüber den Bischöfen in Lothars Reich.
Aber auch die Autorität des Papstes konnte Lothar nicht umstimmen. Er setzte Teutberger so lange psychisch unter Druck, bis sie schließlich vor ihm und den Bischöfen des Reiches ein Geständnis ablegte.
Ich, Teutberger, ins Verderben geführt durch weiblichen Vorwitz und Schwäche, bekenne, dass mein Bruder mich in früher Jugend verführt und mit meinem Körper widernatürliche Unzucht getrieben hat. Ich erdichte nichts. Ich bekenne die Wahrheit mit meinem Munde.
Die Erzbischöfe von Köln und Trier und der Bischof von Metz erklärten die Ehe Lothars daraufhin für aufgelöst. Teutberger floh vom Hof und widerrief ihr Geständnis. Papst Nikolaus I. setzte die Bischöfe ab, die den König geschieden hatten. Und weil Lothar inzwischen Waldrada zurück in sein Bett geholt hatte, wetterte der Papst in einem Schreiben voller Verachtung:
König Lothar, wenn der noch in Wahrheit König genannt werden kann, der seine sinnlichen Gelüste nicht durch heilsame Beherrschung zügelt, sondern in schmählicher Entnervung ihrem unerlaubten Drängen nachgibt.
Um den Frieden wiederherzustellen und seine Nachfolge zu sichern, hätte Lothar eine dritte, unbelastete Frau wählen können. Aber das war für ihn offenbar undenkbar. Die Bonner Historikerin Dr. Linda Domen.
Tatsächlich können wir ziemlich sicher sagen, dass Waldrada die Liebe seines Lebens gewesen sein muss. Anders ist es überhaupt nicht zu erklären, warum er sich keine dritte Frau, eine Kompromisskandidatin gewählt hat, mit der er eben auch noch einmal neue Kinder hätte zeugen können.
Ist das Ehedrama Lothars nur ein Stoff für Romane? Oder gewährt es tatsächlich Einblick in eine sehr große, opferbereite Liebe?
Ich glaube, wir sollten nicht den Fehler begehen und dem Menschen nicht zugestehen, lieben zu können. Das liest man ja immer mal wieder über das Mittelalter, dass eheliche Liebe, auch die Liebe von Eltern zu ihren Kindern und umgekehrt etwas ganz anderes gewesen sei und möglicherweise auch überhaupt nicht existent gewesen sei. Romantische Liebe als Vorstellung gar nicht existiert hatte. Ich glaube schon, dass der Ehestreit Lothars II. Da eben eine andere Sprache spricht.
Für die Gefühle hatten Lothars Zeitgenossen, jedenfalls zum Teil, durchaus Verständnis. Aber nicht dafür, dass er die Liebe über die Vernunft stellte.
Wo Lothar sich aber ganz sicher von seinen Standesgenossen unterschied, war der Stellenwert, den er dieser Liebe zu Waldrada zubilligte. Das war ganz und gar unüblich.
In einem anderen Punkt war Lothar tatsächlich gar nicht so einzigartig, wie es den Anschein hat. Vorwürfe wie die gegenüber Teutberger finden sich auch in Berichten über andere hochrangige Frauen dieser Zeit. Dr. Linda Domen wurde hellhörig und erforschte den ganzen Komplex.
Im Laufe der Untersuchung habe ich dann erkannt, dass diese Unzuchtsvorwürfe gegen Gemahlinnen der Karolinger immer wieder in strukturell vergleichbaren Situationen laut wurden, nämlich eben in Nachfolgekrisen.
Was auch bei Lothar II. Der Fall war. Am Ende scheiterte er auf ganzer Linie. Noch bevor er seine Angelegenheit zu einem guten Ende führen konnte, starb er am 8. August 869 nach seinem Besuch beim Papst auf dem Heimweg in Piacenza, wo er beigesetzt wurde. Sein Sohn Hugo führte den Kampf um das Erbe noch 16 Jahre weiter. Dann wurde er gefangen genommen, geblendet und für den Rest seines Lebens eingesperrt. Teutberger wurde Äbtissin in Metz und starb ein paar Jahre später. Waldrada ging als Nonne ins Kloster. Neben den vielen Verlierern gab es jedoch auch Gewinner.
Der große Gewinner des Ehestreits letztlich war der Papst und gar nicht so sehr ein bestimmter Papst, sondern eher vielleicht sogar das Papsttum, dem es eben gelang, in diesem Ehestreit päpstliche Autorität durchzusetzen und nochmal zu verdeutlichen, was denn eigentlich eine christliche Ehe ist und dass sich auch ein Herrscher an die Moralvorstellungen einer christlichen Ehe zu halten hat.
Gewinner waren auch die Onkel Lothars, die sein Reich im Vertrag von Meersen unter sich aufteilten. Was von Lothar II. Blieb, war nur der Name. Bis heute heißt die Region Lothringen.
Im Zeitzeichen erinnerte Maren Gottschalk an den fränkischen König Lothar II., der am 8. August 869 gestorben ist. Zeitzeichen morgen über die Schriftstellerin Tuve Jansson.